Herzlich willkommen zu Rauschfrei Leben, der Sendung über den Weg raus aus der Sucht und rein ins echte Leben. Ich bin André Wünsch und verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung. Hier geht's direkt, ehrlich und ohne Filter um das, was viele kennen, aber nur wenige aussprechen. Heute wird's besonders spannend. Wir schauen hinter die Türen einer Suchtklinik und klären, wie Therapie wirklich abläuft, was Betroffene dort erwartet und warum sich der Schritt, Hilfe anzunehmen, mehr lohnt, als man oft denkt. Egal, ob du selbst betroffen bist oder einfach mehr verstehen willst, du bist hier genau richtig. Also bleib dran, es lohnt sich.
Viele Menschen wissen gar nicht, wie eine Suchtklinik eigentlich arbeitet. Heute sprechen wir über die Fachklinik St. Marienstift, eine Einrichtung, die sich auf Männer spezialisiert hat und ganzheitlich arbeitet. Herzlich willkommen in meiner Sendung, Herr Biedendorf.
Hallo, guten Tag.
Für alle, die uns gerade zuhören, was genau ist der St. Marienstift und wer kommt zu Ihnen?
Ja, der St.-Marien-Stift ist eine stationäre Einrichtung, die Suchterkrankungen behandelt, Primärsuchterkrankungen behandelt. Und wir zeichnen uns unter anderem darüber aus, dass wir eine reine männerbehandelnde Einrichtung sind.
Was ist die Idee hinter diesem Ansatz, dass es eine reine Männerklinik ist?
Muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe vor meiner Tätigkeit hier, die jetzt auch schon seit 20 Jahren währt, einige Jahre als Suchtberater gearbeitet, habe vermittelt in reine Frauen- und Männerkliniken, aber auch in gemischtgeschlechtliche Einrichtungen. Und ich habe auch schon als Suchtberater geschlechtsspezifische Einrichtungen bevorzugt. Und der Vorteil liegt letztendlich darin, dass, ja, dass man sich weniger verstellen braucht. Ich erlebe es hier darüber ein Stück weit ehrlicher,
Ah,
offener.
okay. Ich war ja zur Langzeittherapie in einer anderen Klinik, wo wir beide eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen haben, wo beide Geschlechter behandelt wurden. Ich fand das persönlich ganz interessant, die Mischung, weil es irgendwie das Ganze vielleicht auch ein bisschen auflockert. Aber da gab es auch reine Frauengruppen und die waren auch froh, dass sie unter sich waren. Also ich kann mir vorstellen, dass das bei Männergruppen manchmal auch so ist.
Ja.
Wie läuft denn der Weg in so eine Klinik ab? Für unsere Zuhörer die Frage, muss man sich bewerben, um in so eine Klinik zu kommen, oder wird man zugewiesen oder kann man sich direkt bei Ihnen melden? Wie ist so der klassische Ablauf? Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
Ja, es gibt viele Wege zu uns zu kommen. Der Hauptweg ist der, erstmal volljährig zu sein. Also wir behandeln tatsächlich nur Männer ab dem 18. Lebensjahr. Und eine weitere Voraussetzung ist die, eine Kostenzusage zu haben. Eine primäre Suchterkrankung muss ebenfalls vorliegen. Und dann gibt es viele Wege. Ein sehr schneller Weg führt über einen qualifizierten Entzug, aus dem heraus zu uns vermittelt werden kann. Der klassische Weg ist meist einer, der über eine Suchtberatungsstelle führt. Das setzt häufig einen wochenlangen Beratungskontext voraus, aus dem heraus man dann mit dem Klienten heraus entwickelt, ja, welche Behandlungsform die geeignete ist. Das heißt, in den meisten Fällen, ja, sind 2, 3 Monate vorausgegangen, bevor jemand bei uns die Behandlung antritt.
Ja, so kenne ich das tatsächlich auch. Das war bei meiner Langzeittherapie damals auch so und genauso bei der Stoffbehandlung, die ich jetzt gemacht habe. Hat auch etwas länger gedauert, hatte aber auch ein bisschen was mit einem kleinen Zwist zwischen der Rentenkasse und mir zu tun.
Okay.
Welche Suchtformen werden bei euch behandelt? Sie haben es eben schon angesprochen, es geht nicht nur rein um Alkohol. Es geht auch um andere Abhängigkeiten.
Ja, tatsächlich. Unsere Einrichtung hat vor vielen Jahren eine Konzepterweiterung erfahren. Das heißt, wir haben auch eine Anerkennung für ein Drogenkonzept. Und im Rahmen des Drogenkonzeptes behandeln wir, ja, neben dem bisherigen Alkohol, neben der bisherigen Alkoholerkrankungen auch illegale Abhängigkeiten. Nicht Substitution, das schließt sich für uns aus. Dafür gibt es spezialisierte Einrichtungen, aber wir behandeln eben auf der Suchtebene stoffliche Abhängigkeiten bis auf Substitution, aber auch nicht stoffliche Abhängigkeiten wie Medien- oder Glücksspielsucht.
Ah, okay, das ist mir irgendwie gar nicht so bewusst gewesen, als ich bei euch war. Aber gut, ich war auch nur 3 Wochen da, da kriegt man auch nicht so viel mit, finde ich. Also ich finde sowieso 3 Wochen ist ein bisschen kurz.
Ja.
Auch wenn es nur eine Auffrischung ist, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir
Da
vielleicht
lohnt
noch mal.
eine Drogenbehandlung, die ja bis zu 22 Wochen währt, durchaus mehr.
Ja, das ist tatsächlich so. Sie betonen in Ihrem Internetauftritt, beziehungsweise nicht Sie, sondern die Klinik, dass Traumata oft mit Sucht zusammenhängen. Hat das irgendwie ein bisschen Einfluss auch auf Ihre Arbeit in der
Ja.
Klinik, beziehungsweise auch auf Ihre persönlich?
Es hat große Auswirkungen. Der Anteil der Komorbiditäten wird immer größer. Das heißt, wir sind eine primäre suchtbehandelnde Einrichtung, aber die ist es nicht mehr nur alleine. Sprich, wir behandeln Komorbiditäten. Da sind Depressionserkrankungen vorrangig vertreten, Traumatisierungen, Persönlichkeitsstörungen. Und das alles ja, fließt mit ein in die Arbeit. Man kann nicht nur die Sucht behandeln und die Komorbidität vernachlässigen. Das muss schon ganzheitlich erfolgen.
Da fällt mir gerade eine Frage ein, die nicht in unserem Schema steht, das wir uns beide, glaube ich, vorbereitet haben. Thema Trauma ist, glaube ich, wird immer größer. So empfinde ich das. Ich bin ja sehr gut vernetzt in den sozialen Medien zum Thema Sucht. Aber ich glaube schon, dass das ein sehr großes Thema ist. Ich höre von ganz vielen Patienten, dass irgendein Trauma dahinter steckt. Haben Sie das Gefühl, dass das in den letzten Jahren mehr geworden ist? Oder ist es vielleicht so, dass sich einfach die Forschung immer so weitergeht, dass man sagt, okay, die Ansätze sind einfach so, dass man viel schneller auf ein Trauma kommt? Also eure Ausbildung, ihr müsst ja auch dementsprechend wahrscheinlich ausgebildet sein,
Ja.
dass ihr da irgendwie immer tiefer kommt in diese Materie auch.
Ja, und die Testdiagnostik hat sich dahingehend auch erweitert. Also es mag sein, dass der Anteil der Traumatisierungen in den letzten Jahren zugenommen hat, aber auch schon vor 20, 25, 30 Jahren, also seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, besteht ja diese Einrichtung. Auch da gab es schon traumatisierte Patienten. Man hat schlichtweg nicht so hingeblickt oder hat es auch durch die damals bestehende Testdiagnostik nicht erheben können. Das tun wir jetzt schon und haben darüber dann eben auch diese vielfältigen Diagnosebestätigungen.
Okay, sehr interessant, ja. Ja, das war es tatsächlich schon für den ersten Block, Herr Biedendorf. Vielen Dank für die ersten Einblicke. Im zweiten Block gleich nach einem Song sprechen wir über die Angebote und Konzepte der Klinik. Bis gleich.
Bis gleich.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder. Nachdem wir eben ein paar allgemeine Infos zur Klinik bekommen haben, lassen Sie uns tiefer einsteigen. Wie hilft das St. Marienstift ganz konkret? Herr Biedendorf, welche Angebote und Therapieformen gibt es bei Ihnen?
Ja, die aufzuzählen würde jetzt lange dauern. Dafür bietet sich unsere Homepage an.
Ja.
Viele Konzepte, die hier Umsetzung finden, sind dort auch hinterlegt. Es ist im Prinzip ein großes Zusammenspiel. Es gibt hier viele Therapeutinnen und Therapeuten, Psychiater, Ärzte, Ergotherapeuten und Therapeutinnen, Physiotherapeuten, und noch viel mehr. Also es ist eine lange Liste, die ich jetzt zusammentragen könnte. Und wir alle arbeiten zusammen am Patienten, sodass nicht nur verschiedene Konzepte einfließen, Professionen, deren wir verfolgen, sowohl verhaltenstherapeutisch, psychoanalytisch oder systemisch, aber es sind gerade die unterschiedlichen Berufsgruppen, die es ausmachen.
Ich habe ja einige davon kennengelernt und ich kann sagen, ich habe es echt nur mit gut ausgebildeten Kollegen zu tun. Also mir hat das super gefallen. Man hat ja so immer so, wenn man irgendwo hinkommt und gerade auch vielleicht in der Therapie ist, so Menschen, mit denen man gut kann und mit denen man schlechter kann, also auch mit Therapeuten. Und ich muss sagen, entweder habe ich sehr viel Glück gehabt oder ihr seid alle wirklich, wirklich sehr fit und sehr sympathisch. Das muss ich hier mal sagen.
Ja,
Und
gerne. Ich hoffe auf Letzteres.
Sie haben es gerade angesprochen, die Therapieformen findet man auch auf der Internetseite. Die werde ich am Anschluss in der Mediathek verlinken. Das heißt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können dann natürlich gerne auch nochmal stöbern und gucken, was das St. Marienstift so anbietet und was dort so, ja, an Therapieformen, was es da gibt.
Ja, gerne.
Ja, mein Stichwort, meine Therapie war die Stoff. Und darüber findet man auch was auf der Webseite. Und was genau ist Stoff? Können Sie uns das vielleicht noch mal erklären?
Ja, STOF steht für die stabilitätsorientierte Festigungsbehandlung und stellt schon eine Besonderheit dar, weil es ist eine Kurzzeitbehandlungsform, die es so in nur ganz, ganz wenigen Entwöhnungseinrichtungen überhaupt gibt. Man kennt so die klassischen Modelle, stationäre Langzeittherapie, Kurzzeittherapie, ambulante Behandlungsformen und STOF stellt schon irgendwo eine Besonderheit dar, weil der klassische Weg in eine stationäre Behandlung, ob jetzt kürzer oder länger, führt über, ja, über Konsum, führt über die Rückfälligkeit. Und da unterscheidet sich die Stoffbehandlung. Denn in eine Stoffbehandlung gelangt man auch durch Abstinenz, die aber eben nicht mehr so auf stabilen Beinen steht.
Ja, also wir waren ja bei uns in der Gruppe zwei Stoffpatienten zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Für mich war es tatsächlich eine Auffrischung. Ich muss dazu sagen, ich bin schon, oder erst, je nachdem, wie man es sehen will, für mich ist es schon 2,5 Jahre trocken. Und ich kenne keinen Suchtdruck, seit ich in der Entgiftung war. Und ich komme damit sehr gut klar mit meiner Abstinenz. Aber der andere Patient, der struggelt hin und wieder. Und für den war es dann, glaube ich, noch mal ein bisschen wichtiger. Wobei ich für mich sagen kann, ich habe für mich mitgenommen, dass es mir in meiner Abstinenz sehr gut geht und dass ich da stolz drauf sein kann. Und wenn es dafür gut war, dann ist es auch schon gut. Ich konnte tatsächlich sogar ein Thema bearbeiten. Ich war ein bisschen, wie soll ich das sagen, enttäuscht, dass es nur 3 Wochen sind und dass ich nicht die Möglichkeit habe, viele Einzelgespräche zu führen. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Weg gefunden, ein Thema zu bearbeiten, was mich in meiner Abstinenz irgendwie so ein bisschen, was so ein bisschen aufgeploppt ist, will ich jetzt mal sagen, ohne auf die Details einzugehen. Und da bin ich sehr froh, dass wir das in den 3 Wochen angehen konnten und tatsächlich auch bearbeiten konnten. Und von daher, ja, waren die 3 Wochen für mich dann auch für was gut. Also ich finde, 3 Wochen ist zu wenig und ich habe es nicht getan, aber normalerweise müsste man das der Rentenversicherung auch mal zurückspiegeln, dass wenn man, glaube ich, Menschen hat, die nicht so gut aufgestellt sind, dass da 3 Wochen eigentlich ein bisschen wenig ist. Aber ja, das liegt in der Natur der Sache. Ich habe da mit Dr. Martinez auch schon kurz drüber gesprochen. Der könnte sich auch vorstellen, dass es länger dauern könnte, aber ihm sind da ja nun auch irgendwie ein bisschen die Hände gebunden.
Am Ende geht es bei, wie so vielem, auch ums Geld.
Ja, das ist am Ende so, ne? Das ist ja leider so. Und ich fürchte, das wird demnächst nicht besser. Ich war auf dem Kongress, der DHS, der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen im letzten Jahr. Und da war Henrik Streeck zugeschaltet, der ja nun unser Drogenbeauftragter der Bundesrepublik Deutschland ist. Und der hat uns Teilnehmern da nicht sehr viel Mut gemacht, dass es sich verbessern wird. Ich finde es schön, dass er ehrlich ist. Ich hätte fast gesagt, ist man von Politikern nicht mehr so gewohnt, aber den Beitrag ziehe ich zurück. Aber ja, es ist das liebe Geld, ne? Das geht oftmals leider vor Prävention und vor Gesundheit.
Ja, leider.
Ja, leider. Aber zurück zu unserem Interview. Ich schneide das tatsächlich, glaube ich, auch nicht raus. Wie hilft das Programm, das Stoffprogramm Menschen, die schon mehrere Therapieversuche hinter sich haben? Können Sie da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
Ja, ich habe eben etwas zu der Voraussetzung gesagt. Die Voraussetzung ist tatsächlich Abstinenz. Eine Abstinenz, die nicht mehr auf ganz so stabilem Fundament steht. Und da bietet die Stoffbehandlung, die direkt ansetzt. Also viele unserer oder die überwiegenden unserer Stoffpatienten haben zuvor in unserer Einrichtung eine Langzeittherapie durchlaufen und können schneller einsteigen, kennen das Haus, kennen das System, kennen viele Mitarbeiter. Das heißt, viele Schwellen, Ängste fallen weg und man startet durch. Und es gibt auch keine langen Anlaufzeiten. Das heißt, als Strohpatient in unserem Hause hat man von Tag 1 an ein volles Programm.
Kann ich bestätigen?
Ja, Rückzugsmöglichkeiten durch ein Einzelzimmer, was dann angeboten wird. Ja, sodass man dann eben direkt einsteigen kann, direkt an den Themen ist und profitiert dann eben in der Kürze der Zeit durch eine hoffentlich komprimierte und intensive Behandlung.
Ja, kann ich bestätigen. Also ich konnte tatsächlich nicht klagen. Das hat alles sehr gut funktioniert und ich war auch dann auch sehr schnell im Thema, auch wenn ich die Klinik nicht kannte. Zu Anfang verläuft man sich ein bisschen. Die Orientierung, die hat mir manchmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich war immer pünktlich bei den Sitzungen. In Ihrer Klinik gibt es auch tiergestützte Angebote. Das fand ich super interessant, als ich das im Vorfeld gelesen habe.
Ja.
Wie reagieren Ihre Patienten auf diese tiergestützten Angebote? Wird das angenommen? Was genau wird dort gemacht?
Ja, die Reaktion darauf ist durch die Bank sehr gut. Das ist unser Therapiehund Jano. Und Jano und die Besitzerin bieten da eben diese tiergestützte Therapie an, die einer leider nur begrenzten Zahl unserer Patienten zugänglich ist. Da geht es ja häufig auch darum, ja, zu einem Hund, der so vorbehaltlos begegnet, eben auch sch manchmal schneller Vertrauen fassen zu können als zu einem Menschen.
Ich bin ihm in der Ergo begegnet.
Ja.
Das total süß, total.
Da
Ja, er
steht
ist
das
gleich.
Pferdchen.
Er ist gleich auf einen zugekommen und gefühlt musste er unserer Runde. Er musste einmal durch die Runde gehen und allen guten Morgen sagen und dann konnte es losgehen.
Ja,
Also
genau.
fand ich sehr interessant. Wie sieht das bei Ihnen mit Angehörigen aus? Gibt es auch Unterstützung für Familien oder? Kam jetzt für mich jetzt nicht in Frage, aber auf Ihrer Homepage steht da so ein bisschen was zu. Können Sie da was zu sagen, wie Angehörige vielleicht mit eingebunden werden?
Ja, Angehörigenarbeit ist extrem wichtig, weil ja, wir unseren Patienten grundsätzlich auch vermitteln, dass es alleine nicht funktioniert. Ja, es funktioniert besser, auch die Rückfallprophylaxe funktioniert besser, wenn ich das ganze Projekt Abstinenz nicht alleine versuche zu stemmen. Dafür bieten wir Angehörigenarbeit an. Fest in Seminarform an jedem ersten und dritten Samstag im Monat. Wir haben ja auch Samstagsmitarbeiter und da bieten wir für unsere Angehörigen und auch nur für die Angehörigen Seminare an. Und darüber hinaus versuchen wir mit unseren Patientenangehörigen Arbeit durchzuführen. Ein Stück weit ist die Voraussetzung vor Belastungserprobungen, aber wir versuchen auch im weiteren Verlauf durch ein zweites oder manchmal auch drittes Gespräch, ja, rückfallprophylaktische Themen, Themen der Aufarbeitung gemeinsam mit Angehörigen durchzuführen.
Sie haben was ganz Interessantes gesagt. Es wird ohne die Angehörigen nicht funktionieren, glaube ich. Oder so habe ich sie jedenfalls verstanden. Und ich glaube, das ist auch so. Das müssen, glaube ich, viele Menschen erstmal verstehen, dass man da nicht alleine rauskommt aus der Nummer. Ne? Also ich kann das jetzt nur von mir berichten mit dem Alkohol. Ich weiß nicht, bei anderen Drogen wird es ja nicht anders sein. Aber wenn man sein engstes Umfeld nicht mit einbezieht und das verheimlicht, aus Scham, wie es ja bei den meisten Menschen oder bei ganz
Ja.
vielen suchterkrankten Menschen ist, dann ist das, glaube ich, auf tönernen Füßen gebaut, das ganze Konstrukt.
Ja,
Von daher
absolut.
finde ich das auch unwahrscheinlich wichtig. Und vielleicht kleine Anekdote dazu. Ich habe in meiner Langzeittherapie auch ein Angehörigengespräch gehabt mit meiner Partnerin und meinem Bruder. Das sind so meine engsten Verbindungen bei dem Thema. Und wir haben tatsächlich einen Vertrag geschlossen, einen Abstinenzvertrag.
Ja.
Natürlich ist das nur Prosa und das ist natürlich nur eine Willenserklärung, die auf keinen rechtlichen Dingen fußt. Aber es ist eine Absichtserklärung und dort ist ganz klar beschrieben in diesem Vertrag, wer was zu tun hat, wenn ich rückfällig werde. Wenn ich
Ja.
einsichtig bin, was ich dann für Schritte gehe und wenn ich nicht einsichtig bin, was meine Partnerin und mein Bruder für Schritte einleiten werden. Und von daher ist, finde ich, die Angehörigenarbeit unwahrscheinlich wichtig für jeden suchtkranken Menschen.
Da klopft es gerade an meiner Tür.
Ja, gehört dazu. Ich warte eigentlich darauf, dass der Hund hier irgendwie bei mir gleich auch nochmal reinschneit.
Ja, es ist tatsächlich so. Wir haben uns mit der hypothetischen Vorstellung der Rückfälligkeit auseinanderzusetzen, weil wir haben es mit einer Erkrankung zu tun, die nicht heilbar ist, die mit einer sehr hohen Rückfallquote einhergeht. Und deswegen erfolgt mit unseren Patienten die Vorbereitung darauf. Und eben noch runder, noch sinnvoller ist es, das auch mit den Angehörigen zu tun, um koabhängige Strukturen aufzubrechen, um Verantwortungsfragen zu klären. Denn was mir hier in vielen, vielen Angehörigengesprächen begegnet und begegnet ist, das ist eben eine Verantwortungsübernahme, die aufgeklärt werden muss. Und das sind koabhängige Verhaltensweisen, die ja im schlimmsten Fall das System der Sucht aufrechterhalten.
Und das eigentlich nur aus, ja, A, Scham vielleicht und B, aus gutem Willen seinem Partner, Angehörigen irgendwie auch nicht hängen zu lassen. Also es ist wirklich ein ganz schwieriges Feld. Ich glaube, da muss man als Angehöriger erstmal begreifen, ja, wie man wirklich richtig mit der Situation umgeht. Also wirklich, ich finde das ein super spannendes Thema. Hatte ich tatsächlich lange Zeit gar nicht auf dem Schirm und ist umso wichtiger, dass ihr als Kliniken oder als Klinik, ich nehme mal den St. Vitus mit da rein,
Ja, gerne.
dass ihr euch um diese Themen auch mitkümmert. Ja, das war's dann schon mit dem zweiten Block, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt habt ihr Einblicke in die Angebote und das Konzept der Klinik bekommen. Nach einem weiteren Song sprechen wir im dritten Block etwas über den Klinikalltag und therapeutische Ansätze. Also, bis gleich. Ja, hallo zurück. Jetzt interessiert uns natürlich, wie sieht das Leben in der Klinik aus? Wie läuft so ein typischer Tag im St. Marienstift ab, von morgens bis abends? Gibt es einen typischen Tag oder ist das eher so ein bisschen individuell geprägt?
So sollte es sein.
Ja.
Individuell zugeschnitten, indikativ geleitet. Aber doch, es gibt ein klassisches Muster. Und das beginnt früh, im optimalen Fall mit dem Frühstück. Und dann beginnt die Therapie hier um 8. Es gibt die Gruppentherapie, die hier jeder Patient mehrmals in der Woche durchläuft. Es gibt das Einzelgespräch, das hier jeder Patient wöchentlich erhält. Es gibt verschiedene Anwendungen, es gibt eine Vielzahl indikativ geleiteter Gruppen. Und das ist eben das, was wir versuchen, für jeden Patienten in der Beginnphase eine Therapie zu ermitteln und dann auch festzulegen.
Welche Formen von Therapie sind besonders beliebt oder wirkungsvoll? Es gibt Gruppengespräche, Einzelgespräche. Bewegung ist ein großes Thema, so habe ich das wahrgenommen. Jedenfalls ist das Fitnessstudio sehr gut frequentiert. Ich war da jetzt kein Fan von, aber das liegt irgendwie so in meinem persönlichen Empfinden, dass ich da kein Fan von bin.
Ja, unsere Physiotherapie genießt eine hohe Beliebtheit, so mit dem Fitnessraum, dem Schwimmbad und der Sauna und seit neuestem auch noch einem Hydrojet.
Der Hydrojet, ja. Den
Ja.
gab es zu meiner Zeit leider noch nicht.
Er steht seit einer Woche.
Ja, Mist, den habe ich verpasst. Und Fitness ist wirklich sehr beliebt, ne? Und also diese ganze Physioabteilung ist, glaube ich, da arbeiten auch tolle Menschen. Also das kann ich schon verstehen. Ich habe mit dem Physiotrainer, der hat mich einmal kurz bei der Einweisung kennengelernt. Und das war es aber auch. Ich habe diesen Raum später ja nicht mehr aufgesucht, außer das Schwimmbad. Und immer wenn der mich in der Klinik getroffen hat, auf dem Flur oder so, hat er mich gleich mit Namen angesprochen und gefragt, wie es geht. Das fand ich beeindruckend, weil ihr habt sehr viele Patienten da rumlaufen und das wechselt ja nun auch ständig.
Ja,
Habe ich mich
das stimmt.
gefreut. Habe ich
Das
mich
stimmt.
gefreut.
Aber wir versuchen ja für unsere Patienten das Bestmögliche zu erwirken. Dazu gehören auch ja, Teamsitzungen, Fallbesprechungen, Supervisionen. Und dann am Ende, ja, wird über jeden einzelnen Patienten gesprochen. Berufsgruppenübergreifend wird über jeden Patienten gesprochen.
Ja. Was passiert eigentlich, wenn jemand die Klinik verlässt? Also, das heißt, wenn die Therapie durch ist und er quasi wieder in die freie Wildbahn entlassen wird. Es gibt Nachsorgegruppen. Was würden Sie raten, wenn jemand durch ist mit seiner Therapie, also durch bei euch in der Klinik? Ich glaube, es bleibt lebenlang irgendwie so ein bisschen mit dem Thema ja beschäftigt.
Ja, erneut, wir reden über eine nicht heilbare Erkrankung und wir reden über lange, über jahrelange, manchmal jahrzehntelange Wege, die überhaupt es zu uns geführt haben. Und dann tatsächlich ist eine Therapie, auch eine Langzeittherapie, ein kurzes Zeitfenster. Und aus diesem Grund werben wir für einen therapeutischen Anschluss in Form von Selbsthilfe, weil sie zeitlich nicht befristet ist. In Form ambulanter Therapien, Suchtnachsorge oder Weiterbehandlungen, Psychotherapien empfehlen wir auch.
Sie sprechen was an, was mir besonders am Herzen liegt, die Selbsthilfe. Erfahrungsgemäß, so war das jedenfalls, so habe ich es wahrgenommen, als ich im St. Marienstift war, aber auch in meiner Langzeittherapie, viele Patienten haben irgendwie Scheu davor, zur Selbsthilfe zu gehen. Ich selber leite eine Gruppe inzwischen, hier bei mir in der Region. Gleich, wenn wir hier fertig sind mit meinem Interview, mache ich mich schon fast auf den Weg, zu unserer Gruppe. Und ich finde Selbsthilfe besonders wertvoll, weil sich Menschen mit einer Erkrankung und ähnlichen Erfahrungen wirklich austauschen können. Auf Augenhöhe und ohne Scham behaftet sein zu müssen. Und ja, finde ich persönlich sehr wichtig. Ich habe tatsächlich auch bei euch in den Gruppen Werbung für Selbsthilfegruppen gemacht.
Ja,
Wir hatten ja
gut.
die Indikationsgruppen und habe das dann da alles nochmal angesprochen. Ob man da Leuten mit die Augen öffnet, weiß ich nicht, aber ich finde es ganz wichtig, dass das Thema auch in den Kliniken angesprochen wird.
Absolut. Wir tun es auch mit gutem Grund. Wenn wir Psychotherapien empfehlen, wissen wir, dass die Wartezeit eklatant lang ist. Wenn wir Suchtnachsorge oder Suchtweiterbehandlungen empfehlen und beantragen, wissen wir, dass sie zeitlich begrenzt sind. Suchtnachsorge, 20 Therapieeinheiten, sind in der Regel 15 Wochen, dann ist die Therapie vorbei. Und da kommt die Selbsthilfegruppe ins Spiel, weil sie bietet nur Vorteile.
Sehe ich ganz genauso. Ja.
Ja.
Wir kommen schon zum Schluss, Herr Biedendorf. Was würden Sie jemandem sagen, der gerade mit den Gedanken spielt, Hilfe zu suchen, sich aber noch nicht traut? Sei es, ja, jemand, der noch drinne hängt in der Sucht und ja, oftmals ist es ja so, es fängt an damit, dass man googelt, ob man süchtig ist. Dann ist es, glaube ich, meistens schon zu spät, wenn man sich selber die Frage stellt. Was würden Sie jemand sagen, der tatsächlich sagt, ich glaube, ich brauche Hilfe?
Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann ist das Auftrag genug, loszugehen. Ich glaube, bis ich diesen Punkt erreicht habe, habe ich schon sehr viel Leid erfahren. Nicht nur ich selbst, sondern auch mein Umfeld. Und dann heißt es, loszugehen. Und es gibt sehr viele Anlaufstellen. Das sind Suchtberatungsstellen, die gut verteilt sind. Das sind die Selbsthilfegruppen, die es in einer Vielzahl gibt. Und dann heißt es, sich zu trauen, über die Schwelle zu gehen und zu sagen, ich glaube, ich habe ein Problem. Und dann wird geholfen.
Ich habe das für mich so festgestellt. Ich glaube, der schwierigste Schritt ist, zur Beratungsstelle zu gehen oder zur Selbsthilfegruppe. Bei der Beratungsstelle ist eine Klingel, aber bei der Selbsthilfegruppe, da muss man auch durch eine Tür gehen. Und ich glaube, das ist der allerschwierigste Schritt. Und wenn man den einmal gegangen ist, so habe ich das empfunden und so weiß ich von vielen anderen suchtkranken Menschen, wenn man den Schritt einmal gegangen ist, dann ist es ganz nicht ganz leicht, aber dann ist es leichter, sich Hilfe zu suchen und anzunehmen, dann ist man auf dem richtigen Weg.
Und ich muss eben wissen, wenn ich in die Selbsthilfegruppe gehe, dort sitzen Menschen, die, ja, die das gleiche Problem haben, teilen, die genau diesen ersten Schritt auch einmal gegangen sind. Und in Suchtberatungsstellen ist es genauso. Dort begegnen professionelle Kräfte, die gar nicht bewerten, sondern die begrüßen.
Genau, genau so ist das. Herr Biedendorf, vielen Dank für das Gespräch
Gerne.
und die Einblicke in Ihre Arbeit. Es ist beeindruckend zu hören, wie viel Hoffnung und Unterstützung Sie Menschen in Ihrer Klinik geben. die sich aus einer Abhängigkeit befreien wollen. Also ich find das ganz besonders wertvoll, ihre Arbeit. Also nicht nur ihre persönlich, sondern die Arbeit der Kliniken. Und wie gesagt, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und danke für das tolle Interview.
Ja, gerne. Auch vielen Dank.
Auch sehr gerne.
Das war es auch schon wieder für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin kein professioneller Mediziner, Psychologe oder Experte. Ich berichte hier von meinen Erfahrungen oder den Erfahrungen meiner Gäste zum Thema Alkoholsucht. Meine Bitte: Bei problematischem Konsum sucht euch bitte dringend Hilfe bei der Suchtberatungsstelle in eurer Nähe oder bei eurem Hausarzt. Einen Link zur Fachstelle Sucht und Suchtprävention der Diakonie Hameln-Pyrmont findet ihr unter meinen Beiträgen in der Mediathek. Dort wird natürlich auch Angehörigen und Freunden von suchtkranken Menschen geholfen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet jeden vierten Montag um 18 Uhr rein bei Radio Aktiv. Bis dahin habt eine tolle und rauschfreie Zeit. Viele Grüße, euer André Wünsch.